begrüßen euch sehr herzlich zum vierten Abend. Und wir werden heute neben den Vorträgen, mein Mann wird heute auch wieder,
ich darf wieder was sagen,
auch ein Zeugnis hören und dann haben wir die Austauschgruppen. Also es ist ein wirklich dichtes Programm, aber das sage ich jedes Mal. Beginnen wir gleich mit einer Wiederholung. Ich habe das letzte Mal von den drei ursprünglichen Erfahrungen im Paradies gesprochen und wir haben zwei besprochen. Das ursprüngliche Alleinsein und die ursprüngliche Einheit. Und ich werde die beiden jetzt nochmal wiederholen, damit ihr alle gut wieder hineinkommt. Also das ursprüngliche Alleinsein. In der Sprache der Bibel, also in der Sprache der Offenbarung, heißt die Bezeichnung ursprünglich nichts anderes als von Gott. Also es sind die Erfahrungen, die von Gott für uns bereitgestellt werden. Diese Erfahrungen kommen von Gott. Wir haben erfahren und verstanden, dass dieses ursprüngliche Alleinsein kein negatives Alleinsein ist. Es ist kein Einsamsein. Das könnte man vielleicht falsch verstehen, sondern es ist ein Alleinsein, dass jeder von uns diese Erfahrung einmal machen sollte. Jeder von uns sollte das jedenfalls mal durchdenken, egal in welchem Lebensstand er ist. Ich habe gesagt, ideal wäre es natürlich vor einer Ehe, weil man sich dann sehr gut vorbereiten kann, um ein reifer, freier Mensch zu werden. Aber es ist so, wie wir wissen, ich habe es auch erst in meiner Ehe erfahren und es ist nie zu spät dafür. Das ist die ganz wichtige Botschaft heute. Jesus Christus ist gekommen, um uns jedem in seinem Platz, in dem Alter, in dem Stand, in dem er ist, immer aufzufangen und sozusagen an der Hand zu nehmen und ihm zu zeigen, folge mir nach, kehre um, damit du ein besseres Leben führen kannst. Wir haben erfahren, dass der Mensch kein Tier ist, sondern eine Person, um ihrer selbst willen geschaffen. Der Mensch, diesen zweiten Schöpfungsbericht vielmehr, hat erkannt, dass er mit anderen Tieren in keine Gemeinschaft kommen kann, insofern, dass er sich an sie verschenken kann. Man kann ein Tier zähmen, man kann ein Tier als Haustier halten, man kann mit einem Tier eine innige Freundschaft und eine Beziehung eingehen, natürlich, aber nicht so, wie das nur der Mensch als Person kann. Es geht hier um den freien Willen, um die Entscheidung und die personale Würde, die jeder Mensch hat. Das ist die Identität. Es geht darum, dass nur der Mensch über den Tieren steht und nur er ist fähig, sich nach dem Guten, dem Schönen, dem Wahren auszurichten, umzukehren, zu Gott zu beten, mit ihm in eine Beziehung zu treten. Es wird sozusagen damit die Vorrangstellung des Menschen über die Dinge, aber auch über die Tiere bekräftigt. Diese Welt ist auf den Menschen hin ausgerichtet und seiner Verantwortung anvertraut. Der Mensch kann weiter mit Gott in eine Beziehung treten, weil er ja um seiner selbst willen geliebt wird von Gott. Nur weil er ist. Nur weil er so eine besondere Spezialanfertigung ist, so wie gesagt. Denn jeder Mensch ist etwas ganz Spezielles. Es gibt niemanden, der doppelt ist. Und dieses Alleinsein geht aber der Einheit voraus. Ich muss zuerst mal allein sein, um dann reif in eine Beziehung gehen zu können. Es gibt keine Einheit ohne dem Alleinsein, weil es allein ein Alleinsein mit Gott ist. Ich werde mir der Gotteskindschaft bewusst. Mir wird bewusst, dass ich ein Geschenk von Gott bin. Dass ich gut bin, so wie ich bin. Und dass Gott mich vor allem liebt. Und das nennt man, und ich kann in Beziehung treten mit Gott. Und das nennt man Selbsttranszendenz. Ich kann über mich selbst hinaussteigen und werde transzendent zu Gott. Das nennt man transzendent. Also diese Selbsttranszendenz bedeutet die Fähigkeit zur Selbstrelativierung. Ich werde weniger, Gott, Jesus, wird mehr. Je mehr ich erkenne, dass ich ein Gotteskind bin, dass ich von ihm geschaffen bin, dass er mich liebt, desto mehr werde ich ihm Platz machen in mir, weil ich verstehe, dass er mich durch seinen Heiligen Geist führen will und dass er einen Plan für mich hat. Und für jeden ist dieser Plan anders. Und das heißt, ich werde weniger. Ich gebe nach und nach meine eigenen Pläne auf. Das ist ein Prozess und es gibt immer wieder kleine, das ist nicht so, dass man das durchgeht, das überhaupt nicht, sondern es ist ein Prozess, dass man darauf kommt, dass Gott es gut mit mir meint und dass er diesen großen Plan für mich hat, diesen großen Wurf. Und ich versuche, diesen Weg zu gehen, den er für mich schon vorausbestimmt hat. Er hat mich immer schon geliebt, er hat für mich immer schon diesen Plan. Über allem, was ich mache, steht die Vorsehung Gott. Er lässt alles zu. Also ich werde weniger, er wird mehr. Das heißt nichts anderes, um es ganz einfach auszudrücken, je weniger wir uns selbst für wichtig und bedeutend halten, desto mehr werden wir fähig, uns nach Gott auszustrecken. Und das ist Selbstbesitz. Ich besitze mich selbst. Ich nehme mich nicht mehr so wichtig, aber ich nehme ihn wichtig. Nur wer sich selbst besitzt, kann sich auch verschenken. Und jetzt kommen wir schon zu diesem zweiten, zu dieser zweiten ursprünglichen Erfahrung der Einheit. Der Mensch, der auf Erden die einzige von Gott um ihrer selbst willen gewollte Kreatur ist, kann sich selbst nur durch die aufrichtige Hingabe seiner selbst vollkommen finden. Das ist aus Gaudium et Spes Nummer 24. Gaudium et Spes ist ein Dokument des Zweiten Vatikanum. Aber an diesem Dokument hat Johannes Paul II. Bereits mitgeschrieben von Polen. Und es ist, obwohl es nicht Theologie des Leibes ist, wird es trotzdem mehrmals erwähnt in der Theologie des Leibes von Johannes Paul II. Und zwei Professoren, die uns unterrichtet haben, haben gesagt, das ist das wichtigste Zitat der Theologie des Leibes. Der Mensch, der auf Erden die einzige von Gott um ihrer selbst willen gewollte Kreatur ist, kann sich selbst nur durch die aufrichtige Hingabe seiner selbst vollkommen finden. Das heißt nichts anderes. Erst wenn ich mich verschenke, werde ich zum Menschen. Um es ganz, ganz einfach zu sagen. Geschenk sein. Das ist die große Aufgabe in unserem Leben. Jetzt kommen wir zur ursprünglichen Einheit. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine bleibt. Gott hat den Schmerz Adams oder des Menschen erkannt und er schafft ihm jetzt diesen Menschen, einen Menschen, an den er sich verschenken kann, mit dem er zusammen diesen Weg der Heiligkeit gehen kann, mit dem er seine eigene Berufung leben kann, glücklich werden kann, mit dem er Kinder kriegen kann, Familie kriegen kann. Wir sind im Abbild dieser göttlichen Dreifaltigkeit, die erst in der Gemeinschaft zu ihrem Höchstform kommt oder zu ihrer ursprünglichsten Bestimmung. Erst in der Gemeinschaft, erst wenn wir uns verschenken an die anderen. Johannes Paul II. Sagt, die Aussage, der Mensch sei nach dem Abbild Gottes, nach dem Bild und Gleichnis dieses Gottes geschaffen, bedeutet auch, dass der Mensch dazu berufen ist, für andere da zu sein, zu einer Gabe zu werden. Adam und Eva haben sich jetzt nun völlig frei und uneigennützig einander schenken können. Da war noch keine Tendenz, dass sich einander zu benützen oder einander weh zu tun oder sich gegeneinander auszuspielen oder was auch immer, was man so in diese Gefahr, die man in einer Ehe immer hat, ja, weil wir eben durch den Sündenfall da verletzt worden sind. Bei ihnen war alles noch völlig rein. Sie hatten im Paradies Anteil an der göttlichen Liebe, auch gegenseitig. Und Johannes Paul II. Sagt, erst in der Beziehung zum Mann erkennt die Frau sich als Frau und umgekehrt. Sie erkennt erst in der Beziehung zu ihrem Mann, dass sie etwas anderes ist. Sie ist nicht gleich. Das ist heute ganz blöd, wenn man sagt, die Gleichheit, ja, wir wollen gleich sein. Es kann nicht etwas gleich sein, was verschieden ist. Wir sind total verschieden. Also ist das ein total blöder Ansatz. Wir können niemals gleich werden, niemals, weil wir sind komplett ungleich. Und diese Ergänzungsbereitschaft, diese Ergänzungstendenz, dieses bewirkt, dass wir uns anziehen und dass wir uns auch gegenseitig so gut helfen können auf diesem Weg. Das hat sich der liebe Gott wunderbar ausgedacht. Natürlich auch in der Sexualität, aber auch im normalen Leben, im täglichen Leben. Das ist das, was er uns gegeben hat. Ich erkenne mich erst in der Beziehung zu meinem Mann, erkenne ich, dass ich Frau bin. Das klingt banal, aber es ist so. Sonst würde ich es ja nicht kennen, sonst würde ich glauben, es sind alle Frauen. Nein, erst indem ich dieses Wesen fasse und immer besser kennenlerne, der mir vorkommt wie vom anderen Planeten, erkenne ich, dass ich ebenso was anderes bin als er. Johannes Paul II. Sagt, erst das Auftreten der Frau, das heißt eines Wesens, das Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinem Bein ist, vermag sein Verlangen nach interpersonalem Dialog, der für die menschliche Existenz so wichtig ist, zu befriedigen. Das ist das, was ich jetzt gerade gesagt habe. So, und jetzt beginne ich mit dem neuen Vortrag, das heißt die Erfahrung der Nacktheit. Wir haben gelesen in Genesis 2,25, beide, Adam und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Das ist doch eigenartig, dass das hier steht. Was soll das? Deswegen ist es ja so auffallend und deswegen hat sich Johannes Paul II. So viele Gedanken gemacht, inspiriert vom Heiligen Geist. Das würde man ja sonst leicht überlesen, aber das ist so komisch. Warum steht das hier? Sie schämten sich nicht voreinander. Was heißt das? Es heißt, es war eine Nacktheit ohne Scham. Heute brauchen wir die Scham, die ist eine Art Selbstschutz. Wenn eine Frau unter der Dusche steht und es kommt ein Mann herein, ein Fremder, oder sie ist irgendwo unter der Dusche, es kommt ein fremder Mann herein, wird sie instinktiv sich sofort bedecken mit irgendetwas. Kinder haben auch eine Scham. Die kommen mit einer Scham auf die Welt. Das haben die damals nicht gebraucht im Paradies. Wir brauchen es heute als Frau, wenn ich unter der Dusche stehe, weil ich weiß um den begierlichen Blick des Mannes. Ich weiß, dass der mich dann anschauen wird, dort, wo es mir unangenehm ist. Das weiß ich. Und deswegen halte ich mir das alles zu. Und die beiden haben das nicht gebraucht. Sie haben sich nicht voreinander geschämt. Sie haben noch keine Scham gekannt, weil sie es nicht gebraucht haben. Sie haben nämlich in völliger Reinheit des Herzens und des Blickes gelebt. Sie lebten in der kompletten Gnade Gottes. Sie haben sich angeschaut und haben sich ständig nur dieses Ganzheitliche gesehen, dieses, du bist ein wunderbarer Mensch, du bist so liebenswürdig, du machst mir so viel Gutes, ich will nur Gutes für dich, nur so haben sie sich angeschaut. Also dieses, was da noch hineingekommen ist danach, dem Sündenfall, und in dieser Verfassung leben wir heute als der geschichtliche Mensch, das ist so schwer für uns, sich das vorzustellen, aber die kannten diese Begierlichkeit des Blickes noch nicht. Wenn die Bibel von der Liebe Gottes zu seinem Volk spricht, so verwendet die Bibel sehr, sehr oft den Ausdruck Braut und Bräutigam. Jesus ist der Bräutigam, wir sind seine Braut, wir sind das Volk, wir sind seine Kirche, wir sind seine Braut. Man sagt auch, durch die Taufe bekommt man das Hochzeitskleid der Gnade angezogen. Das ist auch so ein schöner Ausdruck, ja, weil wir werden aufgenommen in die Kirche. Hochzeitlich oder bräutlich ist auch die Beschreibung für das Warten auf den geliebten Menschen. Es ist ein Zustand der Reinheit. Wir heiraten weiß, die Braut heiratet weiß, ein Zustand der Reinheit. Wir haben letztes Mal von der bräutlichen Bedeutung des Leibes gesprochen. Und wenn wir jetzt zurückblicken auf diese zwei Erfahrungen im Paradies, dann könnte man sagen, das sind beide, beschreiben die bräutliche Bedeutung des Leibes. Das erste ist diese ursprüngliche Erfahrung des Alleinseins. Ich erkenne mich als Geschenk, als Kind Gottes. Er hat mich geschaffen. Und ich bin ein Geschenk für meinen Ehemann. Und genauso erkenne ich meinen Ehemann als Geschenk von Gott. Beide, im besten Falle, erkennen wir, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Aber wir wissen, dass wir zuerst mal ganz Gott gehören. Und ich weiß, dass mein Mann zuerst mal ganz Gott gehört, bevor er sich mir schenkt in der Sexualität. Oder ich mich ihm schenke. Das ist das Alleinsein. Und dieses sich jemanden schenken ist die Erfahrung der Einheit. Und das ist, ich schenke mich dir mit dem Bewusstsein, du kommst von Gott, du bist ein Geschenk, ich schenke mich dir. Dadurch tritt man quasi innerlich einen Schritt zurück. Es ist quasi eine Distanz da, wie als ob ich dich auch als mein Schwester, mein Bruder sehen würde, weil du auch ein Kind Gottes bist. Nur so gesehen ist das. Aber ich habe einen Respekt, weil du gehörst ganz Gott und er schenkt dich mir jedes Mal in der Sexualität. Jedes Mal, wenn du dich an mich verschenkst, danke ich Gott. Und wenn es eine Situation verlangt, Alleinstehende, Zölibatär Lebende, wenn ich einmal alleine bin, auf dieses Liebesangebot, auf dieses Liebeserklärung Gottes, kann ich antworten, indem ich mich meinem Mann verschenke, indem ich mich geistig an meine Kinder verschenke, indem ich meiner Familie diene. Und so können es alle anderen Menschen auch. Ich kann mich aber auch in meine Sexualität schenken. Ich bin so glücklich, dass Gott dich geschaffen hat. Ich schenke mich dir jetzt in der Sexualität. Das ist die Antwort der Liebe Gottes. Und ihr wisst, ich habe es euch schon gesagt, auf der Erde, das ist nur diese Vorbereitung. Das große Geschenk kommt noch. Das ist das Schenken von uns an Jesus Christus, dann am jüngsten Tag, dann, wenn wir auferstanden sind. Also es ist sozusagen, es ist eine Übung, sich zu verschenken jetzt auf Erden. Das ist eine wunderschöne Übung. Und das, wir sind gerufen dazu, dass unser Leben so zu verbringen, indem wir geschenkt sind. Aber das große Geschenk, indem wir uns an Jesus Christus verschenken und er sich an uns, das steht noch bevor. Aber das ist die bräutliche Bedeutung. Es haben einige von euch gesagt, dass die bräutliche Bedeutung des Leibes schwer zu verstehen ist. Ich habe es heute ein bisschen anders versucht noch zu erklären. Ich hoffe, es ist euch jetzt ein bisschen klarer geworden. Einerseits ist es die Erkenntnis, du bist ein Geschenk Gottes an mich. Ich nehme dich jedes Mal im Akt der Sexualität als ein Geschenk. Gott, du gehörst zuerst Gott und dann gehörst du mir. Aber es ist auch das Gleiche, wie wenn ich mich an jemanden verschenke. Es ist der Dank, die Antwort, wie wenn Gott zu mir sagt, er liebt mich und ich sage, ich liebe dich auch und sage ich es in meinen Mann und meinen Kindern, indem ich anderen was Gutes tue. Das ist die bräutliche Bedeutung des Leibes. Wir sind in Wirklichkeit ausgerichtet auf das, was nach unserem Tod kommt, auf die große Hochzeit, auf die Hochzeit des Lammes. Wir sind die Braut von Jesus Christus. Das macht auch unsere Würde aus und betrifft alle Menschen. Gut, jetzt beginnt der neue Vortrag. Das waren jetzt die drei Erfahrungen im Paradies. Der heutige Vortrag heißt Adam, wo bist du? Im zweiten Schöpfungsbericht wird uns erzählt, wie Gott für den Menschen das Paradies schafft und ihm dort alles Erdenkliche zur Verfügung stellt, dass es den Menschen gut geht. Es war eben das Paradies, das ist der Garten Eden. Ein Garten war für den orientalischen Menschen etwas ganz Besonderes, weil ein Garten braucht immer viel Wasser. Und das war in diesem heißen Gebiet natürlich etwas Besonderes. Nur Könige und besonders reiche Menschen, bevorzugte Menschen, hatten die Mittel dazu, einen immergrünen Garten anzulegen. Das bedeutet, dass Gott den Menschen mit dem Besten beschenkt, was er in der Natur, in der Schöpfung zu bieten hat. Jetzt sitzen die beiden im Garten Eden. Es plätschert das Wasser, es singen die Vögel, es duften die Blumen. Aber es kommt so, wie es bei uns auch oft kommt. Wenn wir alles haben und wir haben es eine längere Zeit, dann wird man irgendwie dann unzufrieden. Und dann braucht es nur eine kleine Stimme, einen Einflüsterer und man bekommt Zweifel. So, und jetzt würde ich die Eva gerne bitten, ob du, Eva, Bildschirm wieder frei, ob du die nächste Stelle lesen kannst.
Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die Frau entgegnete der Schlange, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren. Sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau, nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß viel mehr. Sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und dazu verlockte, klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß.
Die Schlange sagte zu der Frau, das ist jetzt der Einflüsterer, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Hat er das wirklich gesagt? Sie verstellt nicht nur diese komische Frage, sondern sie verdreht auch gleichzeitig das Gebot Gottes. Denn Gott hatte gesagt, von dem einen Baum dürft ihr nicht essen. Und die Schlange sagt, ihr dürft von keinem Baum essen. Also sie lügt auch. Ja, das ist typisch. Wir wissen das eh. Immer wenn der Diabolo kommt, der alles verwirrt, dann kommt immer zuerst mal die Lüge. Die Lüge ist die Mutter der Sünde, so heißt es. Ja. Also das ist gleich mal eine Lüge. Also ob die Eva versuchen würde, den letzten Versuch am richtigen Weg zu bleiben, korrigiert sie das. Wir kennen das. Wir machen das auch. Wenn wir schon wissen, ah, da zieht uns das jetzt in eine falsche Richtung, dann versuchen wir noch verzweifelt, das zu korrigieren. Aber die Schlange sagt, Nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß viel mehr. Sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf und ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Und damit lügt sie und verspricht, die beiden werden so wie Gott. Und sie werden Gut und Böse erkennen. Und das ist natürlich eine unglaublich große Lüge. Die Schlange, was macht die Schlange? Sie sät Misstrauen zwischen dem Menschen und Gott. Sie lässt den Menschen an der Liebe Gottes zweifeln. Und die Menschen erkennen, dass sie genauso gut auch ohne Gott leben können. Sie glauben es zumindest, ja? Sie glauben es zu erkennen. Und sie könnten sogar werden wie Gott. Die Schlange lässt die Menschen am Geschenk Gottes zweifeln. Das ist die große Ursünde. Und das ist auch so exakt, wie es heute oft heißt. Wenn du etwas erreichen willst, dann musst du das Leben selbst in die Hand nehmen. Dann brauchst du dich nicht auf irgendwas anderes verlassen. Schon gar nicht, dass jemand für dich einen Plan hat. Das ist eine große Versuchung, dass wir immer selber alles machen. Dass wir nicht vergessen zu beten, bevor wir wichtige Dinge machen. Dass wir beten, bevor wir unseren Ehemann, Ehefrau um etwas fragen. Dass wir uns einfach nur noch auf uns selbst verlassen. Das ist die große Versuchung. Und das Zweite ist, dass wir nicht erwarten, dass uns etwas geschenkt wird, sondern dass wir uns selbst nehmen. Und wie oft vertrauen wir nicht der großen Liebe Gottes und machen es selbst und nehmen es uns selbst und können es nicht abwarten. Wir können das Geschenk Gottes an uns nicht erwarten. Okay, dann gibt es die Situation, dass wir sagen, okay, jetzt bete ich, jetzt bete ich, jetzt bete ich. Und dann passiert nichts, dann mache ich es halt irgendwie auf meine Art und Weise. Das ist die Versuchung. Trotzdem kann man die ganz großen Dinge nur als Geschenk erhalten. Das größte Geschenk, das wir bekommen können, ist die Liebe. Sie lässt sich nicht erzwingen und sie lässt sich auch nicht kaufen. Liebe kann nur freiwillig geschenkt werden. Das ist eine ganz große Voraussetzung. Johannes Schwarz, der geschrieben hat, das Tagebuch eines Jerusalem-Pilgers, er ist nämlich zu Fuß von Liechtenstein nach Jerusalem gepilgert und zurück, sehr empfehlenswert, das sind zwei Bücher, sehr empfehlenswert. Er sagt, Liebe ist ein Geschenk. Ich kann niemanden zwingen, mich zu lieben. Ich kann unter Zwang die Worte, ich liebe dich, herauspressen. Aber ein Akt des Herzens, ein Akt des Willens ist das nicht. Liebe kann nicht erzwungen werden. Sie ist ein Geschenk, eine Selbsthingabe, die daher Freiheit voraussetzt. Das erste Ehepaar, Adam und Eva, wenden sich nun zum Geschenk Gottes ab, indem sie die Frucht nehmen. Der Bruch ist passiert. Es ist das Zweifeln und Ablehnen des Geschenkes Gottes. Und das Problem war die verführerische Stimme, die Schlange, der Teufel. Der Teufel weiß, dass wir zur Gemeinschaft mit Gott gerufen sind und will das auf jeden Fall verhindern. Bei jedem von uns will er das verhindern. Indem er Eva zuflüstert, hat Gott wirklich gesagt. Also gut, was passiert dann weiter? Lesen wir weiter.
Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Als sie Gott, den Herrn, im Garten gegen den Tagwind einherschreiten hörten, versteckten sich Adam und seine Frau vor Gott, dem Herrn, unter den Bäumen des Gartens. Gott, der Herr, rief Adam zu sich und sprach, »Wo bist du?« Er antwortete, »Ich habe dich im Garten kommen hören. Da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin und versteckte mich.« Darauf fragte er, »Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem zu essen ich dir verboten habe?« Adam antwortete, »Die Frau, die du mir beigestellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben und so habe ich gegessen.« Gott, der Herr, sprach zu der Frau, »Was hast du da getan?« Die Frau antwortete, »Die Schlange hat mich verführt und so habe ich gegessen.«
Nun, nach dem Sündenfall, plötzlich erkennen sie, dass sie nackt sind. Es heißt, da gingen den beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten sich sogar Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Und das kennen wir ja ganz in ganz vielen Darstellungen. Also Adam und Eva haben das gegen das Gebot Gottes verstoßen und verführt von der Schlange, von dem verbotenen Baum gegessen. Doch anstatt nun besonders weise und mächtig zu werden, wie es ihnen die Schlange versprochen hatte, erkennen sie nun ihre Nacktheit und sie fangen an, sich zu schämen. Und das bedeutet, dass sie jetzt nicht mehr diesen reinen Blick aufeinander haben, sondern dass da jetzt etwas hineingekommen ist. Sie erkennen die Nacktheit und da kommt jetzt eine Begierlichkeit. Ich möchte dich mir nehmen, ja? Sie sehen jetzt diese diese Reize, was nichts Schlechtes ist, das müsst ihr jetzt ganz gut verstehen. Aber es kommt statt Begehren, wo das Wort Ehre ist, kommt jetzt eine Begierlichkeit, wo das Wort Gier drinnen ist. Diese Unterscheidung von diesen beiden Wörtern haben wir im Deutschen, da geht es uns sehr gut, weil in anderen Sprachen können wir diese zwei Unterscheidungen nicht machen. Aber das Ehepaar Corbin und Birgit Gams, die ja die ersten waren, die Theologie des Leibes in Österreich und im deutschsprachigen Raum verbreitet haben, die haben das irgendwie entdeckt, dass man das im Deutschen sehr gut unterscheiden kann. Und das ist eben auch der Unterschied. Das ist jetzt, hat sich jetzt verändert. Adam schaut seine Frau an und er schaut sie an mit einer Begierlichkeit, mit einer Gier. Er hat jetzt Lust auf sie und er möchte sie jetzt gern nehmen. Und das ist ein Riesenunterschied zu vorher. Es verändert sich das Verhältnis. Sie warten nicht, dass sie sich einander schenken und es schön füreinander machen, sondern es ist da ein Misstrauen hineingekommen, eine Vertrauenslosigkeit, einander ausnützen, so wie wir halt heute leben. Das ist der Grund, warum sie plötzlich erkennen, dass sie nackt sind. Johannes Paul II. Sagt, die Scham ist das erste Zeichen, dass etwas nicht vom Vater kommt, sondern von der Welt. Und es ist nicht nur die äußere Nacktheit, sondern der Mensch erkennt auch die innere Nacktheit. Die Nacktheit war ja bisher kein Problem, weil man sich völlig frei schenken konnte. In der bräutlichen Bedeutung des Leibes, in aller Freiheit und in Selbstbesitz. Der Mensch erkennt aber, dass er an der Quelle Gottes nicht mehr teilhaben kann und dass es einen Bruch gibt. Er verliert seine Freundschaft mit Gott und deswegen schämt er sich. Deswegen heften sie diese Feigenblätter zusammen und machen sich einen Schurz. Johannes Paul II. Sagt, dass die Scham zugleich mit der Erbsünde auftritt. Er sagt auch weiter, wir werden nun Zeugen der Geburt des Menschen der Begehrlichkeit. Durch diese Begierde oder Begehrlichkeit verliert der Mensch die innere Freiheit des Geschenks, dann geht aber auch die bräutliche Bedeutung des Leibes verloren. Diese Begehrlichkeit ist also ein körperlicher Zwang, der den Selbstbesitz von innen her beschränkt und begrenzt. Das ist nichts anderes, wie wenn ich die Tugend der Mäßigung lebe, dann verliere ich diesen Selbstbesitz nicht. Heute als Mensch, ja. Wenn ich allen meinen Trieben freien Lauf lasse, dann habe ich keinen Selbstbesitz mehr, ganz im Gegenteil. Dann nehme ich mir ständig das, auf was ich Lust habe. Also die Begehrlichkeit muss kultiviert werden, weil wir alle diese Begehrlichkeit haben. Der Weg, den wir gehen, wenn wir das einüben und einüben, ist eben die Tugend. Das nennt man die Tugend, ein tugendhaftes Leben. Jetzt nach dem Sündenfall bei Adam und Eva bleibt der Körper Objekt und nicht Subjekt. Er wird ein Gegenstand der Besitzergreifung. Also die Sünde zerstört das vertraute Miteinander der beiden Menschen. Sie verlieren das Vertrauen zueinander. Die ursprüngliche Einheit ist zutiefst erschüttert. Und der Mensch verliert die Teilhabe am göttlichen Geheimnis und sein Empfinden für seine Gottesebenbildlichkeit. Das ist ein großer Schaden, ein großer Verlust. Wir wissen heute nicht mehr so um unsere Gottesebenbildlichkeit. Wir benehmen uns nicht wie würdevolle Menschen. Das haben wir mit dem Sündenfall verloren. Wir haben die Möglichkeit, es immer wieder uns danach auszurichten und so zu leben. Aber durch diese Tendenz, immer wieder zu stolpern und zu sündigen, müssen wir es uns immer wieder schwer erarbeiten. So können wir sagen. Johannes Paul II. Schaut nun in seiner Theologie des Leibes auf das, was Gott zu den Menschen sagt, um den neuen Zustand besser zu verstehen. Diesen neuen Zustand nach dem Sündenfall. Der ist ja radikal anders vor dem Sündenfall und unterscheidet sich stark von der ursprünglichen Nacktheit und von der Unschuld. Also, jetzt beginnt der Franzi mit dem Vortrag Adam, wo bist du?
Genau. Adam, wo bist du? Gott, der Herr, rief Adam zu und sprach, wo bist du? Es heißt auch in manchen Übersetzungen, Mensch, wo bist du? Das verzweifelte Suchen Gottes nach dem Menschen durchzieht die gesamte Menschheitsgeschichte. Gott hat den Menschen immer wieder gerufen. Das Alte Testament kennt die großen Hörer des Rufens Gottes, so wie Noah, Abraham, Mose, Samuel, David, die Propheten, um nur einige zu nennen. Der Mensch aber geht immer wieder eigene Wege und missachtet das Gebot Gottes, das ihm das Leben sichern soll. Das Suchen Gottes nach dem Menschen ist oft einseitig. Das kennen wir alle. Gott wird hier gezeigt, wie er durch den Garten geht und Adam sucht. Wo bist du? Hier soll nicht gezeigt werden, dass Gott Schwierigkeiten hat, seinen Menschen zu finden, denn Gott weiß alles, sondern vielmehr wird hier die Entfremdung zwischen Gott und dem Menschen deutlich, dem Menschen, der sich versteckt. Denn die Worte Adams, da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin und versteckte mich. Genesis 3,10, beweisen eine radikale Änderung der Beziehung zu Gott. Die Scham berührt in diesem Augenblick die tiefste Ebene. Sie scheint die Grundfesten ihrer Existenz zu erschüttern, sagt Johannes Paul II. In seiner 27. Katechese. Und weiter sagt er, dieser Mensch war nach den Formulierungen der theologischen Lehre der Kirche der übernatürlichen und außernatürlichen Gaben beraubt, die vor der Sünde zu seiner Ausstattung gehört hatten. Also was war nach dem Sündenfall? Adam als erstes, er bekommt Angst. Er bemerkt, dass er nackt ist. Und drittens, er versteckt sich vor Gott. Das zeigt, dass Adam an der Teilnahme am göttlichen Geschenk beraubt ist. Bisher lebten Mensch und Gott dort in einem vertrauten Verhältnis. Der Mensch freut sich an Gottes Nähe und Gott freut sich am Leben des Menschen. Aber nun ist alles anders. Der Mensch erschrickt vor Gott und versteckt sich vor ihm. Gott weiß, was geschehen ist. Er sucht den Menschen, ruft nach ihm. Johannes Paul II. Stellt nun die Frage, was war die erste Sünde, die begangen wurde? War es wirklich Eva, die die Frucht nahm? Also wieder mal die Frage, wer war zuerst? Adam stand also genau neben Eva. Im Hebräischen heißt es Ellbogen an Ellbogen, also ganz, ganz nah. Und das Wort Schlange wird auch im Hebräischen oft mit Drachen oder Seeungeheuer übersetzt. Adam hatte also Todesangst und hat nichts getan. Absolut nichts. Er sagt kein Wort und er rührt keinen Finger. Er hat panische Angst. Er sieht sich einer lebensbedrohlichen Macht gegenüber. Adam war wie gelähmt. Er ruft Gott nicht um Hilfe. Er bleibt stumm und sündigt so mit Eva. Gott fragt Adam, Adam, wo bist du? Dem Mann war aufgetragen worden, seine Frau zu beschützen. Sie war ihm anvertraut worden, aber er hat es nicht geschafft. Die Weigerung, sich aufzuopfern, die Frau mit seinem Leben zu beschützen, das ist die Ursünde vom Adam. Der Mann heute begeht oft und leicht die Sünde Adams. Nicht einzuschreiten, Eva nicht zu verteidigen, nicht zu kämpfen. Es kommt oft vor, dass Männer sich hinter ihrer Arbeit verstecken und spät nach Hause kommen, wenn die Kinder schon schlafen. Ja, natürlich, es gibt Situationen, wo es beruflich mal nicht anders geht. Aber am Wochenende dann gleich wieder nur seinen Hobbys nachzugehen, Sport zu betreiben und sich wieder nicht um die Kinder zu kümmern. Oder um die Familie zu kümmern. Ich habe letztes Mal schon gesagt, dass man das heute weiterdenken kann, bis zur größten Wunde unserer Zeit, der millionenfachen Abtreibung von Kindern. Sehr oft steht dahinter ein Mann, der sich nicht zum Kind bekennt, sein Kind nicht beschützt. Es kommt durch den Sündenfall zum Bruch des Menschen in der Beziehung mit Gott, mit dem anderen und mit sich selbst. Gott fragt Adam, Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem zu essen ich dir verboten habe? Damit gibt Gott Adam die Chance zur Umkehr, die Möglichkeit, seine Schuld einzugestehen. Aber Adam macht, wie wir sehr oft bei uns selber sehen, er gibt die Schuld weiter. Die Frau, die du mir beigestellt hast, sie hat mir vom Baum gegeben. Also Adam schiebt die Schuld auf Eva. Und dann eigentlich, wenn wir den Satz genau lesen, schiebt er die Schuld auf Gott. Die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast. Also man kann sagen, Adam versagt auf voller Ebene. Der Stammvater, der erste Mann, hat versagt. Im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Seine Ängste haben ihn gehindert, seine Frau zu verteidigen. Man kann somit sagen, die Ursünde vom Adam war die Verweigerung, sich für seine Frau aufzuopfern, sie mit seinem Leben zu beschützen. Und so bleibt es bis heute als Folge der Ursünde beim Mann, die Wunde nicht zu genügen.